Guten Morgen. Ein richtig guter Morgen, findet ihr nicht? Ist nicht immer so. Es gibt auch manchmal Dinge, die einem nicht so gut gefallen. Und der Maria, als sie zum Grab ging, die hatte bestimmt auch keinen so guten Morgen. Jedenfalls am Anfang nicht. Das Thema der Predigt heute Morgen, denke ich, muss ich nicht erklären. Das ist sehr einfach. Wir sind an Ostern. Es geht um Auferstehung. Ein kleiner Einstieg. Sie hatten für alles vorgesorgt, hatten sich bestens beraten lassen. Eine todsichere Anlage, hat man ihnen gesagt. Sie hatten gelacht, denn das Geld sollte ja nicht zum Tod, sondern zum Leben sein. Fröhlich, abgesichert, genussvoll ins Alter. Das war ihr Ziel gewesen. Dann kam der Bankencrash und die todsichere Anlage erwies sich als Risikofonds, der den Bach runtergegangen war. Entsetzt blickten sie der Altersarmut entgegen. Es war eine sehr harmonische Beziehung. Gemeinsame Pläne für eine tolle Zukunft. Wunderschön war das alles, was man sich da ausmalte. Reisen, Kinder, ein Haus. Und dann plötzlich ein tödlicher Unfall und die Seitenblase war geplatzt. Aus der Traum, so mögen sich die Jünger auch am Ostermorgen gefühlt haben, bevor ihnen Jesus begegnete. Aus der Traum, zerplatzt. Zerplatzt die Hoffnungen auf ein neues Leben. Schluss mit Heilungen und Wundern. Kein neues Großreich Israel mit Jesus als König. Kein Ministerposten für Johannes und Jakobus an der rechten und linken Seite. Kein Ministerpräsident Petrus mit Generalvollmacht für das Reich Gottes. Aus der Traum. Sie hatten alles auf die Karte Jesus gesetzt und verloren. Und so fühlten sie sich als die elendetsten unter allen Menschen. Und jetzt der Predigttext. Wer mitlesen möchte, 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, die Verse 19 bis 28. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Jetzt ist Christus aber vom Tod auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen, denn ein Mensch hat den Tod gebracht und deshalb bringt auch die Auferstehung ein Mensch aus den Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Aber genauso werden wir alle lebendig gemacht, weil wir mit Christus verbunden sind. Und das geschieht für jeden nach dem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster Christus und danach, wenn Christus wiederkommt, alle, die zu ihm gehören. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater die Herrschaft über sein Reich. Zuvor wird er alles vernichten, das seinerseits den Anspruch auf Herrschaft, Macht oder Wunderkräfte erhebt. Denn Christus muss über sein Reich herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unterworfen hat. Sie sollen wie ein Schemel für seine Füße sein. Der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn Gott hat ihm alles unterworfen. Es ist wie ein Schemel für seine Füße geworden. Hier heißt es, alles ist ihm unterworfen. Es ist jedoch offenkundig, dass davon der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Dann umfasst Gott alles und ist in allem gegenwärtig. Klassischer Paulus, Theologe, schwer zu verstehen, schwer zu lesen. Ich habe die Version der Übersetzung, die ich zu Hause habe, ausgesucht, die man noch am leichtesten verstehen kann. Es ist aber ganz klar eine Beweisführung, die der Paulus hier durchführt. Eine Beweisführung, naja, ich lese der Reihe nach durch, will ich jetzt nicht vorher erklären. Das erste, das ganze Kapitel 15 dieses Korintherbriefs beschäftigt sich mit der Auferstehung Jesu. Und wenn ihr das mal in Ruhe zu Hause lest, werdet ihr das merken. Es geht quasi nur um die Auferstehung und unsere Auferstehung. Der Predigtabschnitt beginnt mit der Aussage von Vers 19, die eigentlich zum Abschnitt davor gehört. Und im Hintergrund, muss man wissen, gibt es Irrlehrer in Korinth, die sagen, es gäbe keine Auferstehung. Unklar bleibt, was sie stattdessen glauben, aber auf jeden Fall ist für Paulus ein einfaches Weiterleben der Seele nach dem Tod nicht das, was die christliche Hoffnung beinhaltet. Zur christlichen Hoffnung gehört auch die Erwartung einer neuen Leiblichkeit, eines völlig neuen Körpers. Nur so erhält der Mensch als ganzer Mensch ewiges Leben. Und als Beweis dieser Hoffnung gilt dem Paulus die Auferstehung Jesu, die ja auch mit einem neuen Leib verbunden war. Die Maria, wir haben es eben gehört, hat ihn auch nicht sofort erkannt. Am Ende, und das ist fast das Wichtigste an der ganzen Geschichte, wird der Tod besiegt. Ich komme aus Kreta, ist noch gar nicht so lang her, das ist Griechenland, das ist da, wo die kleinen Kinder Alpha Alpha sagen, hat Heinz Erhard mal gesagt. Kreta gehört zu Griechenland und die Griechen hatten ja klassischerweise die berühmten Götter. Zeus als einer der größten, der zweite Poseidon, der Gott des Meeres und der dritte, da denken wir vielleicht gar nicht so dran, war Hades, der Gott des Todes. Also Tod war wichtig in dieser Zeit, Hades war ein mächtiger Gott. Und wenn Paulus hier den Tod personifiziert, greift er das auf. Die Existenz im Reich des Todes wurde weder von Griechen noch von Juden als echtes Weiterleben angesehen. Das belegen verschiedene griechische Mythen und für das Judentum zum Beispiel auch der Psalm 6. Und darum ist das leibliche Auferstehen ein zentrales Thema christlicher Theologie und Verkündigung. Fangen wir aber vorne an mit unserem Text. Schauen wir zunächst auf die erste Aussage, die davon handelt, dass wir elend sind, wie es bei Luther heißt, wenn wir nicht mit Christus auferstanden werden. Entschuldigung. Paulus hat schon in Vers 14 festgestellt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Paulus wüsste einfach nicht, was er zu sagen hätte, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Er würde sich wie ein Betrüger vorkommen, der den Leuten etwas erzählt. Die kommen vielleicht dadurch zum Glauben, aber es hat keine Basis, es ist kein Hintergrund da. Sie wären die Betrogenen. Heißt das jetzt aber, dass der christliche Glaube für dieses Leben jetzt keine Bedeutung hat? Gilt das nur für etwas in der Zukunft, für die Ewigkeit? Nein, keineswegs. Aber dieser Glaube gewinnt erst durch die Auferstehung Jesu ihren Sinn, seinen Sinn. Sie steht an erster Stelle. Und Paulus geht in seiner Beweisführung quasi rückwärts. Das macht aufgrund seiner persönlichen Erfahrung auch ganz viel Sinn. Für den Pharisäer Saulus, wie er ja anfangs hieß, war Jesus ein Anstoß, weil er sich mit Sündern abgegeben hat und Menschen ins Reich Gottes einlud, die nach Paulus Meinung gar nicht dahin gehörten. Jesus war außerdem ein Gotteslästerer, weil er behauptete, Gottes Sohn zu sein, als Mensch. Und darum war er, nach der Meinung des Saulus, sicher zu Recht am Kreuz gestorben. Das war die Meinung des Saulus, bis er dem Auferstandenen von Damaskus begegnet ist und zum Paulus wurde. Jetzt kommt diese Rückwärtsbeweisführung. Wenn Jesus lebt, und er hat ihn ja erlebt auf dem Weg nach Damaskus, dann muss er auferstanden sein. Und wenn er auferstanden ist, muss ihn Gott angenommen haben. Und wenn Gott ihn angenommen hat, kann er kein Gotteslästerer sein. Und wenn er kein Gotteslästerer ist, dann sind seine Worte Wahrheit. Und seine Taten machen Sinn, denn er ist ja Gottes Sohn. Dann, aber auch nur dann, haben seine Worte und Taten auch Bedeutung für uns und unser Leben hier. Also hat natürlich mein Glaube an Gott eine große, eine entscheidende Bedeutung für mein Leben jetzt und hier. Es gibt eine Menge kluge Menschen. Es gibt auch eine Menge kluge Menschen, die sehr viel Einfluss auf andere Menschen haben. Man könnte Jesus dazu zählen. Aber Jesus ist etwas anderes. Jesus ist kein Weisheitslehrer, so wie vielleicht Konfuzius, der uns gute Tipps für dieses Leben gibt. Er ist auch kein geistlicher Führer, kein Guru, der uns durch dieses Leben leitet. Und er ist auch kein Garant für ein Leben ohne Sorgen. Jesus ist Gottes Sohn, der uns ins Reich Gottes holt. Ein Reich, das hier schon beginnt, heute in meinem Leben ganz konkret. und es soll Wirklichkeit werden durch die, die an Jesus glauben. Ein Reich aber auch, das erst vollendet wird durch die Auferstehung der Toten. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil. Nun bekennt also unser Paulus aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seines Wissens, aufgrund seiner theologischen Kenntnisse auch, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Es gibt da Beweisführung, der hat ihn gesehen, die haben ihn gesehen und dann Tausende. Ja, es ist für ihn völlig klar und für uns, die wir glauben, ist das auch völlig klar. Nun ist Christus auferstanden von den Toten. Und darum begrüßen wir uns ja auch an einem Sonntag wie heute damit, dass wir sagen, der Herr ist auferstanden. Das ist keine Phrase, das ist auch keine schöne, nette Gewohnheit. Das ist etwas, woran wir von tiefstem Herzen glauben, von dem wir wissen, dass es wahr ist. Paulus trägt diese Gewissheit der persönlichen Erfahrung in sich. Dafür ist er ja da, er und die anderen Apostel, dass sie diese Gewissheit den Gemeinden vermitteln. Und auch unser Glaube heute lebt von ihrem Zeugnis. Diese logische Abfolge habe ich eben schon mal erwähnt. Wir hören davon in dem Wort Gottes, dann glauben wir das und dann erfahren wir das auch, dass Gott lebt. Christus lebt und handelt auch heute noch. Wir hören ja ganz häufig auch Zeugnisse in dieser Gemeinde davon, dass Christus lebt und dass er handelt. Also, mit der Auferstehung Jesu beginnt der erste Tag der neuen Welt Gottes. Paulus drückt das so aus. Christus ist der Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das ist jetzt wieder Luther in der Übersetzung. Ist das denn wahr? Unter allen Menschen, die gestorben sind, ist Christus der Erste? Was ist denn mit denen, die auferweckt wurden? Etwa durch so ein Heilungswunder oder so ein, wir wissen vom Lazarus, dass der tot war und auferstanden ist zum neuen Leben. Aber da ist etwas anders. Diese Menschen, die also tot waren und wieder lebendig geworden sind, sie sind nur in dieses Leben zurückgekehrt. Sie sind in ein Leben zurückgekehrt, das weiterhin der Vergänglichkeit unterworfen ist und erneut mit dem Tod enden wird. Bei Jesus Auferstehung ist das anders. Jesus ist auferstanden in das neue Leben im Reich Gottes hinein. Ein Reich, in dem es kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben wird. Eine neue Welt ohne Vergänglichkeit. Und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters und herrscht dort. Das ist auch der Grund, weshalb ich auf dem Grabstein meiner Frau geschrieben habe, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das steht da, weil ich das ganz fest glaube, dass das so ist. Aber wer ist denn dieser ihr? Ihr sollt auch leben. Wenn Christus der Erstling ist, heißt das ja, dass danach noch welche kommen. Wer soll ihm folgen? Paulus sagt, es sind die, die Christus angehören. Wer gehört Christus an? Der, der ihm folgt. Wenn wir im Neuen Testament schauen, wie Menschen in eine Beziehung zu Jesus kamen, dann geschah es entweder dadurch, dass er sie in seine Nachfolge rief, oder indem sie sich aufgrund dessen, was sie gesehen und gehört haben, entschieden haben, ihm nachzufolgen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie gingen mit, wohin er sie führte, sie erlebten ihn bei seinen Taten und hörten auf seine Worte. Dann ging er ans Kreuz und durch das Grab zur Auferstehung. Die Jünger waren sich dann nicht zuerst, aber dann später wohl bewusst, dass sie weiter mit Jesus unterwegs waren, auch wenn sie ihn nicht mehr sehen konnten. Und wer heute Jesus glaubt, tut das auch. Irgendwann kam auch für die Jünger der Tod. Aber auf der anderen Seite des Todes stand schon Jesus mit der neuen Welt Gottes. Es ist so ähnlich wie, wo ist der Alfred? Als wenn der Alfred eine Wanderung führt. Er kennt den Weg, er weiß, wo es lang geht. Und vielleicht kommt dann irgendwann mal ein Fluss und man muss über Steine rüber, so eine Furt. Und der Führer weiß, wo die sicheren Steine liegen, wo wir hintreten können, ohne dass wir untergehen. Er geht voran, gibt den Weg vor und fordert uns dann auch von der anderen Seite auf, hinüberzukommen. Und wenn wir an unser Sterben denken, und das ist sicherlich vielen von euch noch ganz fremd, ihr seid ja alle noch so klein, wenn wir an Sterben denken, dann dürfen wir dieses Bild vor Augen haben. Jesus steht schon auf der anderen Seite. Er ist durch und diesen Tod gegangen und darum ist der Weg sicher, er kennt ihn, er weiß, wo wir langgehen können. Und das ist die Hoffnung, die wir jeder persönlich durch die Auferstehung Jesu haben dürfen. Wieder diese Reihenfolge. Wir hören davon, wir glauben es und wir hören auch von Berichten. Zum Beispiel gibt es Nahtodberichte, die so etwas schildern. So ein Tunnel, durch den man ins Licht hineingeht und am anderen Ende steht Jesus mit offenen Armen und nimmt einen auf. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ja. Aber das wäre doch toll. Stellt euch vor, Jesus steht da und sagt, endlich kommst du. Ist doch toll. Ich fasse noch mal kurz die beiden ersten Abschnitte zusammen. Erstens, Glauben hat eine Bedeutung, eine große Bedeutung für dieses, mein Leben jetzt. Und zweitens, Jesus ist auferstanden und wir sollen mit ihm leben. Das ist das Zweite. Jetzt geht es aber nicht nur um diese beiden Punkte, es gibt noch einen dritten Punkt. Es geht um eine allgemeine Hoffnung für diese Welt. Das ist das Dritte. Darum zunächst ein Beispiel. Bei manchen Völkern im Altertum, wer Karl May gelesen hat, kennt das auch, kam es vor, dass der Häuptling eines Stammes einen anderen zum Zweikampf herausforderte. So ähnlich wie bei David und Goliath. Ja. Da geht es darum, nicht alle müssen sich erschlagen, sondern zwei machen das unter sich aus. Und wer gewinnt, der hat halt die Herrschaft über den anderen. Der Sieger des Zweikampfs wurde Häuptling beider Stämme, beziehungsweise es entstand ein neuer Stamm unter einem neuen Führer. Nun ist das Stärkste, was es in dieser Welt gibt, der Tod. Niemand kann ihm entgehen. Aber Jesus hat den Tod besiegt. Noch gehört ihm nicht die ganze Welt. Ein Kampf hat angefangen am Ostermorgen von vor 2000 Jahren. Ein Kampf um diese Welt. Und Jesus fordert mit seinem Evangelium, heißt es hier in unserem Text, jede Herrschaft heraus. Er fordert uns heraus, wenn es um die Herrschaft in unserem Leben geht. Und früher, so bei diesen alten Zeltevangelisationen, manche kennen das vielleicht noch, wurde oft gefragt, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Du oder Jesus? Heute fordern wir uns vielleicht eher mit der Frage heraus, was würde Jesus tun? Aber das ist genau das Gleiche. Immer geht es darum, mit jedem Menschen, der sich ihm anvertraut, fordert Jesus weitere Herrscher heraus. Aber mit jedem Menschen, der sich ihm anvertraut, weitet sich auch seine Herrschaft aus. Die Herrschaft, die herausgefordert wird, ist die Sünde in ihren unterschiedlichen Formen und Strukturen. Böse Mächte, Süchte und andere Dinge, durch die Menschen versklavt werden können. Aber es gibt auch ungerechte Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft, davon wissen wir alle. Das Evangelium hat leider einzelne Christen und Kirchen in Südafrika nicht davon abgehalten, das System der Apartheid für richtig zu halten. Aber es hat vielen Mut gegeben, es zu bekämpfen. Das Evangelium hat leider einzelne Christen in Amerika des 19. Jahrhunderts nicht davon abgehalten, Sklaven zu halten. Aber es hat amerikanischen Gesellschaft geholfen, das System der Sklaverei schließlich zu überwinden. Und das Evangelium gibt auch heute Menschen Kraft, Verfolgung zu ertragen, sich für Veränderungen einzusetzen und Herrschaften in Frage zu stellen. Vor allem dann, wenn sie sich für absolut halten. Nachdem Jesus dem Tod die Macht genommen hat, kann niemand mehr in dieser Welt absolute Herrschaft für sich beanspruchen. Aber nochmal auf den Kern. Die Hoffnung dieses Textes geht so weit, dass er sagt, am Ende wird der Tod vernichtet. Und das ist die Hoffnung für diese sterbliche Welt, in der wir leben. Noch ist er ja da, der Tod. Ein besiegter Feind, aber noch ungeheuer aktiv. Wie aktiv, das können wir sehen, wenn wir in die Krisengebiete und Kriegsgebiete dieser Erde hineinschauen. Aber dann, wenn Jesus einmal Feind für Feind besiegt hat und alles seiner Herrschaft unterstellt hat, dann ist es auch für den Tod vorbei. Dann gibt es ihn nicht mehr. Dann ist Gott alles in allem. Gott ist die Quelle allen Lebens. Ja, er ist das Leben. Der Tod erscheint in der Bibel oft als ein Bereich außerhalb der Herrschaft Gottes. So kann Psalm 6 sagen, denn im Tode gedenkt man deiner, nämlich Gottes, nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Und dennoch, also weil der Tod wie ein Bereich außerhalb der Herrschaft Gottes erscheint, ist sehr klar, dass er Feind ist. Er ist nie Freund. Ist aber der Tod vernichtet, dann ist ja alles voller Leben und dann ist alles unter die Herrschaft Gottes gestellt. Dann ist Gott alles in allem. Es wird in unserem Text nicht gesagt, was dann passiert mit denen, die Christus nicht angehören. Und es steht mir auch nicht zu, jetzt darüber irgendetwas zu sagen. Das ist allein Gottes Entscheidung und nicht unser Urteil zählt da. Aber jeder von uns ist heute Morgen herausgefordert, für sich diese Frage zu klären, ob er Christus angehört. Kannst du heute Morgen für dich sagen, dass du Anteil hast an dieser Hoffnung durch die Auferstehung Jesu, die über dieses Leben hinausgeht? Und wenn nicht, bist du herzlich eingeladen, dich ihm heute anzuvertrauen und in seine Nachfolge einzutreten. Und wer nicht weiß, wie das geht, der kann einfach auf mich zukommen. So viel Zeit ist immer. Das lässt sich klären. Darüber müssen wir reden. Zum Schluss möchte ich für uns alle die Feststellung vom Anfang in eine Frage umkehren. Hoffen wir denn in diesem Leben auf Christus? Dass Paulus sagt, dass wir nicht nur für dieses Leben auf Jesus hoffen, heißt ja nicht, dass wir überhaupt nicht in diesem Leben auf Jesus hoffen sollen. Also, was erhoffen wir uns in diesem Leben von Jesus? Wir orientieren uns da am besten an den Jüngern Jesu. Sie hofften zum Beispiel, dass er ihr Zeugnis von seiner Auferstehung, was sie gegeben haben, an die Menschen um sich herum bestätigen würden. Und was ist passiert? 3000 Menschen haben sich auf einen Schlag bekehrt. Ich weiß gar nicht, ob wir das packen würden hier. Die Jünger hofften, dass Menschen durch ihr Zeugnis gerettet werden. Tun wir das in Oberramstadt auch? Wir haben es sehr klar definiert in unserer Zielsetzung, die wir gemacht haben. Wir wollen, dass Menschen mit Jesus in Kontakt kommen und ihn kennenlernen und zu hingegebenen Jüngern werden. Und so bewegt uns genauso diese Hoffnung, ein lebendiges Zeugnis zu sein. Ich fand es toll, dass die Jugendlichen am 1. Mai mit den Bollerwagen durch Oberramstadt ziehen wollen und andere ansprechen wollen. Finde ich sehr mutig, aber es ist eine ungeheure Chance für diesen Ort, für die Menschen, die hier leben, Christus kennenzulernen. Wo lassen wir uns heute einsetzen? Die Jünger hofften, dass die Liebe Jesu ihre Gemeinschaft prägt und so haben sie die Organisation in dieser Gemeinde so gemacht, dass auch die Armen versorgt wurden. Und wo lassen wir uns von Jesus einsetzen in der Hoffnung, dass seine Liebe dann Menschen erreicht? Wir sollen ja seine Hände, seine Füße sein. Dahin gehen, wo er hingegangen wäre, an seiner Stelle. Und unsere Zeit und unser Geld gehört ihm. Die Jünger hofften, dass Jesus noch immer derselbe ist, auch wenn er nicht mehr bei ihnen war. Und so legten sie Kranken die Hände auf und im Namen Jesu wurden Menschen gesund und frei. Haben wir schon mit solcher Hoffnung gebetet? Egal, ob wir nun medizinische Hilfe in Anspruch nehmen mussten oder nicht? Tun wir das und ich bin überzeugt, wir werden Wunder erleben. Die Jünger hofften, dass Jesus ihnen die Kraft geben würde, treu zu sein und sie erlebten, wie er sie trug, auch durch Zeiten der Verfolgung und der Folter hindurch. Wir sind hier in einer Gegend, wo wir damit zum Glück nicht rechnen müssen. Aber wenn wir die Berichte von Open Doors lesen, so weltweit, sieht das ganz anders aus. Was hoffen wir in diesem Leben? Was erhoffen wir uns von Christus? Auch an diesem Ostersonntag. Ganz ehrlich gesagt, meine Hoffnungen sind viel kleiner. Manchmal hoffe ich einfach nur, dass er mich durch einen vor mir liegenden schwierigen Tag bringt. Aber das erlebe ich dann auch. Und vielleicht würden wir einfach auch viel mehr erleben, wenn wir mehr hoffen würden. Ich glaube bei Gott nicht an Automatismen. Aber gegenüber dem, der den Tod besiegt hat, sollte eigentlich keine Hoffnung zu groß sein. Und so lasst euch doch mit mir an diesem Ostermorgen neu anstecken von der Hoffnung auf Gottes neue Welt ohne Tod. Ich glaube, dass diese Hoffnung mich bewegt, mich ganz neu für das Leben einzusetzen, für dieses Leben hier. Denn das andere, das Leben dort, das habe ich ja schon. Das hat er mir schon erworben. Amen.